Yes, Nicole hat es schon angeteasert. Wir feiern heute Pfingsten, feiern, dass vor knapp 2000 Jahren der Heilige Geist auf die Gemeinde, auf die Jünger gekommen ist. Und passend zu diesem Thema habe ich euch eine Predigt mitgebracht, die, ihr werdet es gleich sehen, den Titel Leben mit dem Heiligen Geist trägt. Und ich möchte dich in diese Predigt mit reinnehmen. Aber bevor ich damit starte, nehme ich hier einmal noch das Handy weg, weil sonst trete ich da gleich rauf. Und bevor ich in die Predigt starte, möchte ich euch noch zwei kleine Stories erzählen, um so etwas in die Predigt reinzuleiten. Die erste Story ist schon ein paar Monate her, hat sie hier stattgefunden, nach dem Gottesdienst im Foyer. War ich im Foyer und ich habe jemanden gesehen, wo ich dachte, man, den habe ich hier noch nie gesehen. Also habe ich mir gedacht, hey, ich spreche ihn einfach mal direkt an, habe ihn angesprochen. Hey, bist du heute zum ersten Mal hier? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Und er, doch, ich gehe seit 3 Jahren in diese Gemeinde. War schon ein bisschen unangenehm, also habe ich gesagt, ich habe es versucht noch auszubügeln und habe gesagt, ah, okay, haben wir uns aber noch nie unterhalten, oder? Er so, doch, wir haben schon 2 Mal miteinander gesprochen. Es ist unangenehm, oder? Ich muss ehrlich sagen, es war nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert, weil ich habe so etwas Schwierigkeiten, mir Namen und Gesichter zu merken. Und in meinem Freundeskreis ist das wohl bekannt. Die haben es entweder selber erlebt oder so ein paar Stories erlebt. Und so kam es, dass ein Kumpel mir kurz vor meiner Hochzeit etwas per WhatsApp zugeschickt hat, nämlich er hat 2 Bilder erstellt, um so etwas auf die Hochzeit anzuteasern. Jetzt langsam brauchte ich die PowerPoint, damit ich da reinführen kann, weil ich wollte euch die Bilder auf jeden Fall einmal zeigen. Also hier, genau, hier seht ihr einmal den Titel der Predigt, Leben mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kommen die 2 Bilder. Das erste Bild soll mich darstellen. Und zwar hat er, sieht man hier, ich hasse es, wenn ich den Namen von jemandem nicht mehr weiß, ihn aber schon so lange kenne, aber es schon so lange her ist, dass es zu peinlich ist, noch nachzufragen, wie er heißt. Ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst. Ich ja. So, und da, ich fand es schon ein bisschen witzig, weil dann kam das 2. Bild dazu. Man sieht, wo diese Situation ist. Wir stehen vor dem Pastor. Er fragt gerade meine Frau, nimmst du Rahel, den hier Anwesenden? Und mein Gedanke nur, aha, Rahel war der Name. So, ja. Hey, natürlich, ich weiß den Namen meiner Frau meistens, aber mal ganz ehrlich, vielleicht kennt der eine oder andere diese Situation, oder? Du hast eine Person, mit der du immer wieder zu tun hast und irgendwann fällt dir auf, hey, ich weiß aber den Namen gar nicht. Vielleicht der Kassierer an deinem Standardsupermarkt, wo du einkaufen gehst, du triffst ihn 3-mal die Woche und ihr schnackt immer mal so ein bisschen, aber du weißt gar nicht, wie er heißt. Ja. Oder vielleicht genau das Gegenteil. Du weißt den Namen der Person, aber weißt gar nicht, was das für ein Typ ist. Ist vielleicht ein Arbeitskollege oder sowas. Du arbeitest jeden Tag 8 Stunden, aber du weißt gar nicht, wie er so privat überhaupt drauf ist. Und genau hier möchte ich den Bogen schlagen zu der Predigt heute, weil ich glaube, ähnlich geht es uns manchmal mit dem Heiligen Geist, oder? Ich meine, wir wissen, okay, es ist diese Dreieinigkeit. Wir glauben, es gibt einen Gott, es gibt Jesus und es gibt den Heiligen Geist. Und bei Gott sind wir uns klar, okay, er ist der Schöpfer, er ist der gute Vater, er ist Liebe. Dann gibt es Jesus, das ist der Sohn Gottes. Er ist auf die Erde gekommen vor 2000 Jahren und ist für uns am Kreuz gestorben, hat alles für uns gegeben. Ja, und dann ist da irgendwie noch der Heilige Geist, der irgendwie Pfingsten auf einmal auftaucht und dann ist er da. Aber man weiß nicht so richtig, was hat es jetzt mit ihm auf sich? Und genau da möchte ich dich heute mit reinnehmen und möchte mit dir etwas tiefer gehen und mal schauen, wer ist überhaupt der Heilige Geist? Was hat er mit mir zu tun? Wie kann Leben mit dem Heiligen Geist aussehen? Und ich möchte dich in den Bibeltext mit reinnehmen. Wir lesen ihn in Johannes 14 und 16. In diesem Abschnitt, in diesen ganzen Kapiteln, lesen wir das letzte Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz geht. Ja? Und ich möchte besonders 2 Abschnitte highlighten aus diesem Gespräch. Und zwar der erste Teil, Johannes 14, Vers 11 und 12 und anschließend Johannes 16, Vers 7. Ich lese einfach mal vor. Hier sagt Jesus, glaub doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Das ist das Gespräch von Jesus oder ein Teil, zwei Abschnitte von einem Gespräch mit Jesus vor seiner Kreuzigung mit den Jüngern. Und es ist sehr interessant, Jesus geht hier mehr auf den Heiligen Geist ein, als es vielleicht zuerst wirkt. Und es ist aber sehr spannend, wie er dieses Gespräch einleitet. Er sagt, als allererstes, glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Hier teasert er den Heiligen Geist schon ein bisschen an. Und dann sagt er, oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Das heißt, Jesus führt dieses Gespräch rein, indem er sagt, hey, kommt mit mir gedanklich zurück dahin, wo ich gewirkt habe. Erinnert euch an das, was ich getan habe, was ihr mit mir erlebt habt. Was hat Jesus alles getan? Was hat er gewirkt? Was hat er gemacht? Woran sollten sich die Jünger zurückerinnern? Wenn wir ins Neue Testament schauen, wo Jesus beschrieben wird, oder sein Leben, sehen wir ganz am Anfang, er wird erstmal geboren, ja? Und dann passiert eine ganze Zeit lang erstmal nichts. Man sieht einen kurzen Abschnitt noch aus seiner Jugend, aber ansonsten ist lange Zeit nichts zu sehen. Es wird nicht beschrieben, dass er irgendwas gewirkt hat. Er macht nichts Krasses jetzt, Großartiges. Bis zu einem bestimmten Punkt. Irgendwann fällt der Startschuss und ab da fängt er an zu wirken. Hat jemand eine Ahnung, was dieser Startschuss war in der Bibel? Ja, die Hochzeit, genau, war sein Wein verwandelt. Das war das erste Wunder, was er gewirkt hat. Aber ich meine noch einen Schritt vorher. Die Taufe, genau, sehr schön. Die Taufe im Jordan. Jesus wird getauft von Johannes dem Täufer im Jordan. Und dann sehen wir oder lesen wir, der Heilige Geist, da wird er genannt, kommt auf Jesus. Und Jesus wird vom Heiligen Geist erfüllt. Und nur ein kurzer Side-Fact. Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Wohlgemerkt, bevor Jesus irgendwas tut, bevor Jesus irgendwie aktiv wird. Das zeigt mal wieder so, Gottes Liebe ist so großartig, ist unabhängig von allem Tun, Machen, Wirken. Aber das nur als Side-Fact. Der Heilige Geist kommt auf Jesus, Jesus wird vom Heiligen Geist erfüllt. Was passiert als nächstes? Wir lesen es in Lukas 4, Vers 1. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan, dort wo er getauft wurde, und der Geist brachte ihn in die Wüste. Das allererste, was Jesus macht, nachdem er vom Heiligen Geist erfüllt ist, er geht erstmal in die Wüste. 40 Tage. 40 Tage in der Wüste, nur er und der Heilige Geist. Der Teufel kommt auch nochmal kurz vorbei, versucht Jesus, Jesus sagt nö, aber ansonsten nur er und der Heilige Geist. 40 Tage lang. Wie geht's danach weiter? Wir lesen es 13 Verse später, Lukas 4, Vers 14. Danach, nach der Zeit in der Wüste, kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Jesus verbringt 40 Tage in der Wüste mit dem Heiligen Geist. Und danach, sehr interessant, steht hier nicht mehr, er ist vom Heiligen Geist erfüllt, sondern es ist ein Zusatz, es ist etwas dazugekommen, von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Das wird später noch wichtig. Und dann steht da, schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Warum wurde Jesus in der Gegend bekannt? Warum? Die Antwort finden wir in dem Vers. Weil er in der Kraft des Heiligen Geistes wirkte. Ab da geht es richtig los. Und Jesus geht umher, er heilt Menschen, er treibt Dämonen aus, er predigt auf eine Art und Weise, wie es die Welt noch nie gesehen hat, in Vollmacht, in Autorität. Er hilft Menschen, unterstützt Menschen. Und spätestens hier müsste so langsam mal die Frage kommen, okay, es ist krass, Jesus wirkt auf so eine starke Art und Weise und er weist die Jünger die ganze Zeit darauf hin. Erinnert euch an das, was ich getan habe, wie ich gewirkt habe und all das habe ich durch den Heiligen Geist getan. Er zeigt an einer anderen Stelle auf, ich tue nichts anderes als das, was ich Gott tun sehe. Durch den Heiligen Geist, ich wirke durch den Heiligen Geist, er wirkt durch mich. Und spätestens an dieser Stelle können wir dann langsam mal zu folgender Frage kommen. die sich im nächsten Vers aufzeigt. Er hat sie gedanklich dahin zurückgeführt und jetzt führt er den Satz fort. Ich zeige es nochmal auf. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Er sagt auf, hey, erinnert euch an alles das und jetzt, ich habe so heftig gewirkt, jetzt ist es das Beste, ich gehe weg. Warum? Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich aber gehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch schicken. Und spätestens hier sollte so langsam mal die Frage aufkommen, okay, er spricht vom Ratgeber, er sagt, ich habe durch den Heiligen Geist gewirkt. Der Ratgeber ist der Heilige Geist. Ja? Was ist denn der Heilige Geist? Oder wer ist der Heilige Geist? Und wir finden die Antwort darauf, wenn wir die Frage stellen, was oder wer ist der Heilige Geist, genau in dieser Aussage von Jesus. Jesus teasert die ganze Zeit auf ihn hin und in diesem Satz sagt er es. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Du musst wissen, das griechische Wort, das Neue Testament ist ja ursprünglich im Griechischen geschrieben, und das griechische Wort, was hier für Ratgeber steht, ist das griechische Wort Parakletos. Ungefähr so wird es, nicht ganz, aber so ungefähr wird es ausgesprochen. Und du musst wissen, dieses griechische Wort hat so eine Fülle an Bedeutungen, dass du es eigentlich gar nicht mit einem deutschen Wort greifen kannst. Du brauchst eigentlich 100 Worte, um das irgendwie zu umschreiben. Das konnten die Übersetzer hier aber nicht machen. Deswegen haben sie einfach gesagt, okay, wir nehmen Ratgeber. Aber es bedeutet so viel mehr. Das heißt, wenn du wissen willst, wer der Heilige Geist ist, was den Heiligen Geist ausmacht, tust du gut daran, mal zu schauen, was bedeutet denn dieses Wort Ratgeber, was hier mit Parakletos übersetzt ist. Und ich habe dir einfach mal 5 Bedeutungen mitgebracht, was Parakletos bedeutet, weil das gibt uns einen Einblick, wer oder was der Heilige Geist ist. Als allererstes bedeutet Parakletos sowas wie Tröster. Es ist jemand, der sein Gegenüber tröstet, der sagt, okay, hey, ich sehe dich, ich sehe deine Herausforderung, ich sehe, wo du es gerade schwierig hast, wo es gerade tough ist und ich sehe dich jetzt, ich bin jetzt da. Und ich ermutige dich, ich tröste dich, ich bin dir nah. Das ist eine Bedeutung, eine einzige von Parakletos. Eine zweite ist Helfer. Der Heilige Geist ist nicht nur jemand, der sagt, okay, hey, ich bin da, sondern er sagt auch, ey, ich wirke, ich helfe dir aktiv. Ich greife in deine Situation ein, ich unterstütze dich, ich supporte dich, ich wirke in deiner Situation, in deinen Umständen. Zweite Bedeutung von Parakletos. Dritte Bedeutung, und das ist etwas, was wir alle nötig haben. Der Heilige Geist ist ein Anwalt. Und warum haben wir das alle nötig? Ja, ganz einfach, weil wir es alle verhauen. Gott sagt, tu das und tu das nicht. Und was machen wir? Wir tun das nicht, tun aber das. Ja. Und dann kommt der Ankläger, anderes Wort für den Teufel, und der sagt, Moment mal, hey, Andi soll doch seine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, Epheser 5. Das hat er heute Morgen aber nicht gemacht. Er hätte sie deutlich besser supporten können. Und damit hat er vollkommen recht. Hey, es ist gut, wenn ich dann einen Anwalt an meiner Seite habe. Und genau das will der Heilige Geist sein. Er sagt, hey, ich bin ein Anwalt. Und eine weitere Bedeutung ist Kraftgeber. Wie sieht das aus? Wir haben es im Leben von Jesus gesehen, oder? Der Heilige Geist kommt auf Jesus und es wird eine Kraft freigesetzt, die übernatürlich ist. Die Krankheit, Dämonen austreibt, vollmächtig redet, ihnen Einblicke gibt, prophetisches Reden, was kein normaler Mensch so sehen kann. Und noch so viel mehr. Und das Entscheidende, was all diese Begriffe, die Parakletos ausmachen, was all diese Begriffe gemein haben, sie sind alle auf eine Person bezogen. Und das ist so entscheidend. Der Heilige Geist ist eine Person. Ja? Der Heilige Geist ist keine mystische Kraft irgendwie, nur. Der Heilige Geist ist eine Person. Eine Person, die tröstet, eine Person, die hilft, eine Person, die Anwalt ist, eine Person, die Kraft gibt. Wir lesen es in der Bibel, dass du den Heiligen Geist betrüben kannst. Betrüben kannst du nur eine Person, eine mystische Kraft kannst du nicht betrüben. Den Heiligen Geist kannst du betrüben, kannst ihn unterdrücken. Dazu kommen wir später noch. Und Das heißt, wenn du dir die Frage stellst, was ist der Heilige Geist, dieser Teil von Gott? Es ist der Teil, der eine Person ist, der jetzt da ist, der in Menschen offensichtlich reinkommt, wie bei Jesus. Und mit dem im Hinterkopf, lass uns noch mal in die Geschichte gehen. Wir wissen, okay, Jesus hat jetzt aufgezeigt, was der Heilige Geist ist. Wie geht's nach dem Gespräch weiter? Jesus führt dieses Gespräch. Er sagt, hey, erinnert euch an das, wie ich gewirkt habe. Und jetzt ist das Beste, wenn ich gehe. Dann werde ich den Ratgeber, den Heiligen Geist, zu euch schicken. Nach dem Gespräch geht's wie folgt weiter. Jesus wird verhaftet. Er wird gekreuzigt. Und er stirbt. 3 Tage später, was passiert? Er steht wieder auf. Wie? Wie kriegt es Jesus hin, von den Toten aufzuerstehen? Komm mit mir in Römer 8, Vers 11. Auch hier hat der Heilige Geist wieder seine Finger im Spiel. Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Auch hier war der Heilige Geist wieder am Wirken. Der Heilige Geist ist nicht erst ab Pfingsten da. Er zieht sich durch die gesamte Bibel. Im 2. Vers, 1. Mose, ganz am Anfang, kommt er schon vor. Kannst mal nachschauen. Dann ist er im Alten Testament, spielt er immer wieder eine Rolle. Dann Neues Testament, Jesus wird geboren, schon vorher spielt er eine Rolle. Im Leben von Jesus zieht er sich durch. Und auch beim Tod von Jesus bei der Wiederauferstehung ist er involviert. Er ist es, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und spätestens hier kann dann aber so die Frage aufkommen, ja, okay, schön, dass der Heilige Geist im Alten Testament war, dass er da irgendwie gewirkt hat. Schön, dass er jetzt auch im Leben von Jesus gewirkt hat. Aber was soll das mit mir zu tun haben? Gut, dass du fragst. Genau, das ist auch zufälligerweise die 2. Frage. Was hat das mit mir zu tun? Und genau jetzt, es ist so großartig, lass uns in Römer 8, Vers 11 bleiben, weil das ist nur der erste Abschnitt. Also nochmal, der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, und geht's weiter, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Das ist es, was mit dir zu tun hat. Dieser Vers zeigt auf, der Heilige Geist, der sich von A bis Z durch die Bibel zieht, der Heilige Geist, der Jesus die Kraft gegeben hat, übernatürlich zu wirken, der Heilige Geist, der Jesus sogar von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in dir. Warum hat Gott das so gemacht? Was hat es für einen Grund, dass jetzt der Heilige Geist in uns leben soll? Warum ist der Heilige Geist gekommen? 2 Gründe. Der allererste: Der Heilige Geist kommt, weil Gott in dir und mit dir leben möchte. Das ist so entscheidend. Gott ist kein Gott, der sagt, okay, hey, leb mal dein Leben und am Ende deines Lebens schaue ich es mir an und gebe dir entweder einen Daumen hoch oder Daumen runter. Gott sagt, hey, ich möchte jetzt, heute mit dir Beziehungen leben. Ich möchte heute dir nah sein. Ich möchte in deinem Leben sein. Und deswegen ist der Heilige Geist da. Weil ich Beziehung mit dir leben möchte. Ich möchte in dir sein. Ich möchte dir nah sein. Ich möchte in deinen Tiefen sein. Wo es tough ist, möchte ich dich trösten. Ich möchte dir helfen, möchte dich unterstützen. Ich möchte in deinen Höhen sein und mit dir feiern. Das ist der erste Grund. Und der 2. Grund, den teasert Jesus auch schon in seinem Gespräch mit den Jüngern an. Komm mit mir nochmal in Johannes 14, Vers 12. Ich liebe den Vers so. Jesus sagt hier, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Jesus sagt, ihr werdet die gleichen Werke tun, die ich getan habe, sogar noch größere. Warum? Weil ich weggehe. Was hat das damit zu tun? Weil erst dann kommt der Heilige Geist in dich rein. Dann werde ich ihn zu euch schicken. Und das ist der 2. Grund. Der 2. Grund ist, Gott sagt, hey, ich möchte durch dich übernatürlich wirken. So wie ich durch meinen Sohn gewirkt habe, möchte ich durch dich wirken. Und bei diesem Vers gibt es viele Leute, die sagen, ja, aber das muss interpretiert werden. So, ne, das hat Jesus, das hat er nicht genauso gemeint, wie er es gesagt hat. Er hat das bildlich gemeint. Schau dir an, nur um das kurz anzugehen. Schau dir an, wie dieser Vers gestartet wird. Jesus sagt, ich versichere euch. Andere Übersetzungen schreiben auch wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wann immer Jesus sagte, wahrlich, wahrlich,
bedeutete das so viel wie, das, was jetzt kommt, meine ich exakt so, wie ich sage. Also hört gut zu und interpretiert nicht rein, sondern es ist genau so gemeint. Fazit, Jesus hat ihr gesagt, Folgendes sage ich euch, ich meine es genau so, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Das heißt, der zweite Grund, warum der Heilige Geist gekommen ist, Gott möchte durch dich wirken. Das ist der zweite Grund, warum der Heilige Geist kommt, um eine übernatürliche Kraft in dir und durch dich zu wirken und durch dich freizusetzen. Und vielleicht ist dann so der eine oder andere, der sagt, okay, krass, schön, aber wie funktioniert das? Wie soll das funktionieren, dass der Heilige Geist in mich reinkommt? Das ist schon irgendwie ein seltsames Konstrukt. Das ist genau die dritte Frage. Wie empfange ich den Heiligen Geist? Und ich habe hier ganz bewusst das Empfangen in Anführungszeichen gesetzt, weil es gibt in der Theologie eine Theorie, dass es wie folgt läuft. Du triffst eine Entscheidung für Jesus, sagst, okay, Herr Jesus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Ich sage ja zu diesem Leben mit dir. Ich sage ja, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und meine Schuld getragen hast. Ich nehme das an. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du gerettet. Aber damit der Heilige Geist in dich kommt, brauchst du noch was Special-mäßiges. Dann brauchst du noch die Taufe im Heiligen Geist. Ich persönlich glaube das nicht. Gebe euch nur einen Vers mit, Galater 3, Vers 2. Hier schreibt Paulus, der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Paulus zeigt dir auf, hey, der Heilige Geist kommt in dem Moment, wo du die Botschaft von Jesus hörst und sie glaubst und ja sagst zu ihm. In dem Moment kommt der Heilige Geist. Und vielleicht hast du in diesem Moment nicht was Krasses gefühlt. Ja, muss auch nicht sein. Du wirst nicht schwerer zum Beispiel, nur weil der Heilige Geist jetzt auch noch in dir drin ist oder sowas. Das nicht. Vielleicht hast du auch was gefühlt. Aber das Entscheidende ist, völlig unabhängig davon, ob du was gefühlt hast oder nicht, in dem Moment, wo du ja zum Leben mit Jesus gesagt hast, ist der Heilige Geist in dich reingekommen. Die Frage ist aber jetzt, ist er nur anwesend in deinem Leben? Oder hat er Raum? Raum, um Entscheidungen zu treffen? Gibst du ihm Verantwortung? Gibst du ihm Kontrolle? Oder nicht? Das ist die Frage. Und das ist das Entscheidende, weil wir müssen uns bewusst sein, ich habe es vorhin schon angeteasert, wir können den Heiligen Geist unterdrücken. 1. Thessalonicher 5, Vers 19, schreibt Paulus, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Wenn du nicht den Heiligen Geist unterdrücken sollst, Fazit, was kannst du tun? Du kannst den Heiligen Geist unterdrücken, sonst hätte Paulus es nicht schreiben müssen. Wie kannst du den Heiligen Geist unterdrücken? Wie funktioniert das? Nur mal, um zu wissen, wie man es nicht machen sollte. Ganz einfach. Wir haben schon gesehen, der Heilige Geist ist eine Person, die jetzt in dir ist, die jetzt Beziehung mit dir leben möchte. Wie kannst du das unterdrücken? Ganz einfach. Wie könnte ich meine Beziehung zu meiner Frau unterdrücken? Was könnte ich machen? Ich kann sie einfach konsequent ignorieren, oder? Wenn ich sie konsequent ignoriere, keine Zeit mit ihr verbringe, mich nicht auf sie ausrichte, ihr nicht zuhöre, alles das nicht mache, hey, dann unterdrücke ich unsere Beziehung, oder? Und genauso können wir es mit dem Heiligen Geist machen. Wir können ihn unterdrücken, indem wir ihm keinen Raum geben. Indem wir sagen, wir leben das Leben nicht mit ihm, sondern wir richten uns auf andere Dinge aus. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft ist es so einfach, weil uns so vieles ablenkt, oder? Und deswegen ist jetzt die Frage, wie können wir denn mit dem Heiligen Geist leben? Ja, wie lebe ich mit dem Heiligen Geist? Und ich glaube, das Entscheidende ist es, dass wir ja sagen. Wir haben schon gesehen, er ist eine Person, der in uns ist, die in uns ist. Und er möchte diese Beziehung leben. Wir können mit dem Heiligen Geist leben, indem wir Beziehung leben. Aber wie mache ich denn das? Wie kann ich denn Beziehung mit dem Heiligen Geist leben? Ganz einfach, da können wir Jesus als Beispiel nehmen, weil er ist da das perfekte Beispiel. Erinner dich, wie fing es an mit Jesus, sein Wirken? Wir haben es gerade gesehen, es war die Taufe, er hat den Heiligen Geist empfangen. Wenn du jetzt zugehört hast, schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann weißt du jetzt, okay, ich habe den Heiligen Geist auch empfangen. Das heißt, ihr seid am gleichen Startpunkt. Jetzt kannst du schauen, wie hat Jesus weitergemacht? Daran kannst du dir ein Beispiel nehmen. Was hat Jesus als nächstes getan? Wer zugehört? Genau, Rückzug, genau, ist in die Wüste gegangen. 40 Tage in die Wüste, da hast du deine Antwort, 40 Tage Sahara, viel Spaß. Musst du natürlich nicht unbedingt genauso umsetzen, aber ich glaube, daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Daran können wir uns orientieren. Ja. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was kann deine Wüste sein? Überleg mal, als Jesus in die Wüste ginge, was hatte er da als allererstes? Er hatte eine Menge Zeit, oder? 40 Tage ist schon nicht wenig. So, ja, wenn ich mir das vorstelle, man. So, ja. Er hatte viel Zeit. Und ich habe mal den Satz gehört, und ich glaube, da steckt viel hinter. Beziehung buchstabiert man Z-E-I-T. Ich glaube, es steckt eine tiefe Wahrheit hinter. Und ich glaube, das allererste, wie du Beziehung mit dem Heiligen Geist nehmen kannst, ist, indem du dir Zeit für ihn nimmst. Du sagst, hey, ich nehme mir ganz bewusst Zeit für dich. Und vielleicht sagst du, sorry, mein Terminplan ist schon so voll, ich habe da nicht Platz, auch noch Zeit für den Heiligen Geist zu nehmen. Ich glaube, das ist etwas, was ich ja auch immer mehr bin zu verstehen, und ich bin noch ganz am Anfang, aber ich glaube, beim Leben mit Jesus geht es nicht darum, mehr zu tun, sondern es geht darum, weniger zu tun, um einen Raum zu schaffen für die Prioritäten, die wirklich die wichtigsten im Leben sind. Das ist das Erste, Jesus hatte Zeit. Das war das, was Jesus in der Wüste hatte. Was hatte Jesus in der Wüste nicht? Dann ganz einfach, in der Wüste hast du keine Ampellenkung, oder? Was hätte Jesus machen sollen? Sand zählen? So viel mehr kann er da auch nicht tun. So. Jesus hatte keine Ablenkung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, wo keine Ablenkung sind, wo wir Stille haben, wo wir einfach mal Ruhe haben. Und ich ermutige dich, wirklich mal zu schauen, wo kannst du in deinem Alltag dir Zeit nehmen für den Heiligen Geist und in Stille gehen. Und sei es, dass du morgens, abends einen Ticken früher ins Bett gehst, um morgen einen Ticken früher aufzustehen und zu sagen, hey, wenn es nur die ersten 2 Minuten sind, die setze ich mich bewusst hin und starte den Tag mit dem Heiligen Geist. Ja? Oder hey, auf dem Weg zur Bushaltestelle lasse ich mal die Kopfhörer einfach weg und ich gehe und ich nehme mir einen Moment Zeit und rede mit dem Heiligen Geist, der in mir ist, der da ist. Ein dritter Punkt, relativ obvious, aber trotzdem sei er nochmal genannt, Bibel lesen. Ich habe es euch gerade aufgezeigt, die Bibel ist voll vom Heiligen Geist, auch wenn man es am Anfang vielleicht nicht sieht. Ja? Und mal ganz ehrlich, wenn es ein Buch gäbe, wie ich meine Frau betrügen kann, wie ich sie unterdrücken kann, wie ich mit ihr Beziehung leben kann, wo jemand ist, der schon mal Beziehung mit ihr gelebt hat, okay, das wäre strange, aber wenn es das gäbe und jetzt ein Vorbild wäre, wie ich es perfekt machen kann, dann würde ich dieses Buch auswendig lernen, oder? Gibt es leider nicht, aber das gibt es über den Heiligen Geist. In der Bibel sehen wir, wie man den Heiligen Geist unterdrücken kann, wie man Zeit mit ihm verbringen kann. Wir haben ein Vorbild, der intensiv Beziehung mit ihm gelebt hat. Und wenn du jetzt sagst, ja super, dann habe ich dieses dicke Buch, wenn ich das aufschlage, dann kommen mir da manchmal sehr strange Geschichten entgegen und ich weiß gar nicht, wie soll ich da was über den Heiligen Geist herausfinden. Hey, es gibt großartige Bibellesepläne, zum Beispiel bei YouVersion, in der Bibel-App oder auch im Internet, wo Menschen sich bewusst hingesetzt haben und dich durch einzelne Bibelabschnitte führen, damit du den Heiligen Geist besser kennenlernen kannst. Ja. Und der letzte Punkt. Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass du tiefer in ein Leben mit dem Heiligen Geist reinsteigen kannst, indem du erkennst, was es denn bedeutet, dass er dir Kraft gibt, dass er der Kraftgeber ist. Ich habe es aufgezeigt, das Erste ist, das Allererste, und das ist die Basis, Gott möchte Beziehung mit dir leben durch den Heiligen Geist. Aber da hört es nicht auf. Als Zweites, er möchte dir Kraft geben und möchte durch dich wirken. Er möchte durch dich das Leben anderer Menschen berühren. Ja. Aber wenn du nicht weißt, dass du den Heiligen Geist in dir hast, der durch dich vielleicht mal einen Eindruck für eine andere Person hat, der durch dich eine andere Person heilen will, der durch dich Menschen berühren möchte, sei es theoretisch mit Gebet, sei es praktisch, indem er durch dich morgens, wenn du durch den Bahnhof gehst, den Obdachlosen da siehst, er dir sagt, hey, kauf dem mal ein Brötchen. Wenn du das nicht weißt, dass der Heilige Geist das durch dich tun möchte, dann wirst du es auch niemals tun. Deswegen steht in der Bibel, hey, trachtet nach den Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Streck dich aus danach, sag, hey, Jesus, Gott, Heiliger Geist, wie funktioniert es, dass du durch mich wirkst? Wie kann es ablaufen, dass ich für jemanden für Heilung beten soll? wie kann es funktionieren, dass du durch mich prophetische Eindrücke verteilst? Wie sieht es aus? Streck dich aus nach den Kraftwirkungen, streck dich aus danach. Es gibt ein paar Menschen in der Gemeinde, die das getan haben, die das teilweise intensiv getan haben und die Früchte, die daraus entstehen, sind so krass. Ich höre es immer wieder in verschiedenen Gesprächen, wo jemand sagt, hey, der und der kam vorletzten Sonntag auf mich zu, hat für mich gebetet und dann hatte er noch einen Eindruck, hat das und das gesagt. Hey, ist so großartig. Gott kann dadurch so stark wirken. Und das möchte er durch dich tun. Einen letzten Punkt möchte ich noch machen. Ich habe noch einen Vers mitgebracht. Wozu führt es, wenn wir dem Heiligen Geist mehr Raum geben, wenn wir anfangen, Beziehung mit ihm zu leben, ihn in unser Leben einzubauen, uns in dieser stillen Zeit auf ihn auszurichten? Lesen Sie in 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Als allererstes, es wird dich in eine übernatürliche Freiheit führen. Es ist keine Freiheit von wegen, ah easy, alle Probleme sind weg. Aber es ist eine Freiheit, weil du weißt, was Gott über deine Umstände sagt. Und das ist so ein Gamechanger. Das ist das Erste. Und das Zweite, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ist das nicht krass? Hier wird's aufgezeigt. Du verbringst Zeit mit Gott. Du verbringst Zeit mit dem Heiligen Geist. Und es führt dazu, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Hey, und wenn wir ehrlich sind, das sollte eigentlich unser Ziel sein, oder? Es ist sagen, hey, okay, Jesus, ich habe eine Entscheidung für dich getroffen. Ich weiß, du bist Liebe in Person. Du bist perfekt, du hast perfekt gelebt. Hey, ich möchte es so tun, wie du es getan hast. Wie ist der Weg dahin? Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Die Band kann nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss dir eine Frage stellen. Und die Frage ist so einfach. Hey, möchtest du das? Möchtest du mit dem Heiligen Geist leben? Und vielleicht bist du hier und sagst, okay, hey, ich habe noch nicht mal eine Entscheidung für Gott getroffen und so weiter. Hey, dann ist alles cool. Dann möchte ich sagen, entspannt, alles entspannt. Dann möchte ich dich ermutigen. Hey, sag, wenn du möchtest, sag gleich mal, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, hey, dann möchte ich dich kennenlernen. Wenn du es möchtest. Ja. Aber wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe schon mal eine Entscheidung getroffen, aber bisher, ich habe nicht großartig mit dem Heiligen Geist gelebt, ich habe ihm keinen Raum gegeben, frage ich dich, möchtest du das? Und bevor du antwortest, folgende Aufforderung an dich, gib nicht die richtige Antwort, sondern gib die ehrliche Antwort. Und wenn du in dir merkst, hey, ich weiß vielleicht vom Kopf, es ist das Beste, aber ich bin ehrlich in meinem Herzen, ich habe da keinen Bock drauf. Weil du weißt, was bedeutet, dich vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Hey, wenn du Ja zum Heiligen Geist sagst, kann es sein, dass du Nein zu vielleicht deiner Jobkarriere sagst. Muss nicht, kann. Es kann sein, dass er dir mal sagt, hey, das Geld gib mal weg. Das kann auch mal wehtun. Es kann auch manchmal bedeuten, dass du dich hinsetzt und denkst, was mache ich hier gerade? Ich höre nichts. Ich lese dieses alte Buch, das ist seltsam und langweilig. Und vielleicht sagst du, hey, vom Kopf her weiß ich, es ist das Richtige, aber in meinem Herzen muss ich ehrlich sagen, nein. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich wirklich ermutigen und sag nicht ja. Sag nicht einfach ein religiöses Ja, sondern dann sag, hey Gott, ich weiß vom Kopf her, es ist das Richtige, mit dir zu leben, aber ich bin ehrlich, ich möchte es nicht. Vom Herzen, weil vom Herzen, ich habe da keinen Bock drauf. Bitte hilf mir, dich zu wollen. Ich möchte dich wollen. Ich möchte Beziehungen mit dir wollen, aber ich will es nicht. Ich glaube, dieses ehrliche Gebet kann so viel verändern, so viel mehr als ein religiöses Ja, wo du sagst Ja, obwohl du es eigentlich vom Herzen her nicht meinst. Aber wenn du es wirklich, wenn du es vom Herzen her möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, gleich auch in ein Gebet reinzukommen und mit mir einfach zu beten. Und in diesem Gebet einfach zu sagen, okay, hey Gott, ich möchte mit dir leben. Heiliger Geist, du bist willkommen in meinem Leben. Zeig mir, wie ich Alltag mit dir leben kann. Zeig mir, was es bedeutet, mich auf dich auszurichten. Hilf mir, sensibel für dich zu werden, dich zu hören. Und egal, was es ist, ja, für alle drei Möglichkeiten habe ich dir Gebete gegeben. Wenn du möchtest, komm gerne mit mir ins Gebet. Lass uns alle gemeinsam einmal aufstehen. Und ich werde laut stellvertretend für uns alle beten, aber ich möchte dich ermutigen, hey, bete für dich mit. Du kannst es leise für dich machen, du kannst es auch in Gedanken machen. Und das, was dir auf dem Herzen liegt, das, was du möchtest. Und ich werde einmal für uns alle gemeinsam beten, weil ich glaube auch, das ist wichtig, dass wir als Kollektiv, als Gemeinde uns auf den Heiligen Geist ausrichten. Gott möchte durch Gemeinde wirken, durch seine Braut, ja. Und komm gerne mit mir in dieses Gebet. Vater Jesus, Heiliger Geist, ihr seid so wunderbar, ihr habt das so Wunder gemacht. Und Heiliger Geist, wir strecken uns heute nach dir aus. Du siehst jeden Einzelnen hier jetzt, der sagt, hey, ich möchte heute mit dir starten. Und Vater, ich bete dafür, dass du uns zeigst, was es bedeutet, in unseren Umständen, in unseren Herausforderungen, in unserem Leben, in unserem Alltag, uns auf dich auszurichten. Heiliger Geist, du bist unser Tröster, du bist unser Helfer, du bist unser Kraftgeber. Ich spreche deinen Segen aus über jeden Einzelnen. Ich bete dafür, dass wir immer mehr deinen Plan, deinen Blick auf die Umstände, auf die Probleme bekommen. Und dass wir immer mehr erkennen, auch was es bedeutet, dass du uns mit Kraft erfüllst. Ich bete dafür, dass hier Kraft freigesetzt wird in jedem Einzelnen, dass wir befähigt werden, das zu tun, wofür du uns gebrauchen möchtest. Nicht dafür, dass wir irgendwelche krassen Leute sind, sondern damit du verherrlicht wirst, weil alles soll zu deiner Ehre geschehen und auf dich ausgerichtet sein, Vater. Du bist unser guter Gott, du bist unser guter König, Heiliger Geist, du bist hier anwesend und du bist herzlich willkommen in jedem Einzelnen von uns, der jetzt hier Ja dazu sagt. Und bei jedem Einzelnen, der jetzt noch zögert, der unsicher ist, bete ich dafür, Vater, dass du sie langsam führst. Du bist der friedvolle Gott, der liebende Gott, der Schritt für Schritt uns begleitet. Und ich bete dafür, Vater, dass du Herzen vorbereitest, dass wir uns immer mehr dieser Antwort nähern, dass wir sagen von ganzem Herzen Ja. Heiliger Geist, wir sagen Ja zum Leben mit dir. Amen.